Hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Euer gesellschaftspolitisches Magazin auf Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Wir haben heute eine ganz spannende Sache, und zwar geht's um die Kommunalwahl. Wie ihr wisst, 6. März, Wahlen für die Stadtverordnetenversammlung, auch hier in Frankfurt. Wir haben uns überlegt, hören wir doch mal, was da los ist, hören wir uns doch mal an, wie das funktioniert. Wir haben mehrere Gäste eingeladen, wir freuen uns, dass sie hier sind. Wir werden sie auch gleich nochmal konkret vorstellen. Wir können konkret sagen, wir haben Kollegen da von der Ökolinkspartei, von den Grünen, von der CDU, von der SPD, von den Linken und auch von den Piraten, die sich gerne ein bisschen zu unseren Themen, die wir ansprechen möchten, auch ein bisschen äußern können und wollen und werden. Unser erstes Thema, Wohnung. Wohnen in Frankfurt. Wir haben uns da schon ein paar Mal drüber unterhalten und greifen das Thema auch immer auf. Aber die Frage ist natürlich, wie wir den Blick auf diese Gesamtsituation werfen. Es gibt jetzt ganz konkret das Amt für Wohnwesen hier in Frankfurt, das sich mit dieser Frage auch beschäftigt. Nicht nur, dass es da aktiv wird und bestimmte, Zusammenhänge versucht zu beeinflussen, sondern auch Statistiken aufwirft. Herstellt, nicht aufwirft. Fragen werden dann aufgeworfen. Ganz konkret gibt es einen Wohnungsmarktbericht, da liegt uns der von 2014 vor. Die Zahlen für das letzte Jahr werden sich da noch ein bisschen geändert haben, aber es sind da auch ganz klar schon Tendenzen zu erkennen. Und zwar rund 725.000 Personen leben in Frankfurt, entsprechend diesem Wohnungsbaubericht 2014 des Amts für Wohnungswesen. Und die verteilen sich in Frankfurt auf rund 393.000 Haushalte. Etwas mehr als die Hälfte davon sind Einpersonenhaushalte. In nur 17,5% der Haushalte wohnen auch Kinder. Die Wohnungsversorgungsquote wird im Bericht mit 93,7% angegeben. Insbesondere einkommensschwache Haushalte, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind, sind von der zunehmenden Wohnungsknappheit betroffen. Zitat Ende. Das Wohnungsdefizit wird mit 25.000 Wohnungen genannt. Die Frage ist natürlich, was hängt wie genau zusammen, weil wir müssen ganz klar von Wohnungen ausgehen, die Eigentum sind, von Wohnungen, die vermietet werden und am Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen und von Wohnungen, die zum Beispiel dann auch durch dieses Amt im Sinne einer Sozialwohnung zur Verfügung gestellt werden für berechtigte Personen. Die Lage wird sich möglicherweise in den nächsten Jahren verschärfen. Für den Bereich von Sozialwohnungen, die für das Amt für Wohnungswesen Belegrechte besitzt, wird sich von 2014 bis 2021 nach eigener Angabe erstmal von rund 30.000 auf ungefähr 20.000 reduzieren. Diese Aussicht kann sich durch Schaffung neuer geförderter Wohnungen oder den Ankauf von Belegrechten verbessern. Das heißt, das muss nicht sinken, das kann sinken, kann aber auch steigen. Das sind dann politische Entscheidungen. Der Ankauf von Belegrechten ist eine Möglichkeit, preiswerten Wohnraum für Berechtigte zur Verfügung zu stellen und wird durch Richtlinien geregelt, die von der Stadtverordnetenversammlung 2007 verabschiedet wurden und jeweils dann auch aktualisiert wurden. Zumindest 2014 wurden sie aktualisiert. Ich habe jetzt nicht genau im Blick 2015, aber auf jeden Fall gibt es da Vorgaben, die auch dann immer aktueller gehalten werden. Wir werden jetzt uns unterhalten mit unseren Studiogästen. Und ich bitte jetzt meine beiden Co-Moderatoren, dass ihr im Prinzip jetzt mal ein bisschen sozusagen die Fragen, die uns und vielleicht auch unten, sehr wahrscheinlich unseren Hörern auch auf den Nägeln brennen, zu stellen und mal zu gucken, wie die Position auch der Parteienvertreter ist, die jetzt wir hier eingeladen haben. Nochmal zum Verständnis, wir werden eine Uhr mitlaufen lassen, damit wir auch ungefähr eine gerechte Aufteilung haben. Jedem stehen erstmal 2 Minuten in der ersten Runde, 2 Minuten Redezeit zur Verfügung. Und wir werden auch in der zweiten Runde dann die Themen auch nochmal vertiefen können.
Ja, vielen Dank, Michael, für die Einführung und auch hallo von dieser Seite von Etta und Nils. Wir werden jetzt hier die Diskussion einsteigen, in diese erste Runde, wo wir wirklich bitten, dass Sie sich nicht unterbrechen, sondern sich an die Eieruhr, die wir hier gestellt haben und die wir dann für jede Antwort stellen werden, dann auch zu halten. Und wir stellen die Fragen an Sie jetzt in der Reihenfolge, wie in der letzten Wahl die Stimmenvergabe denn ausgefallen ist. Also wir fangen mit der Gruppe, mit dem geringsten Stimmenanteil an. Das wäre Öko-Links und da würde jetzt die erste Frage gehen an Manfred Zieren von Öko-Links. Schön, dass Sie da sind. Genau, und noch nicht einstellen, ich muss noch die Frage stellen, bevor wir die 2 Minuten dann laufen lassen. Genau, also in Frankfurt werden derzeit 30.000 Wohnungen benötigt. Der Netto-Mietspiegel ist in den letzten 10 Jahren um 25% gestiegen, also von 2004 von 6,90 Euro in Frankfurt zu 8,66 Euro in 2014. Das war die letzte Zahl, die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe. Die Frage an Öko-Links, wie schlimm ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Frankfurt? Wie sieht's aus in Frankfurt?
Ja, hallo, Manfred Zieran, nicht von einer Partei, sondern wir sind eine Wählerinitiative, Öko-Links antirassistische Liste, das ist für uns sehr wichtig. Es sind verschiedene Gruppierungen, die da zusammengekommen sind. Die Grundsituation unserer Meinung nach ist, Wohnung wird als Ware auf einem Markt gehandelt. Dieser Markt muss trockengelegt werden. Die Spekulation an Grund und Boden ist grundsätzlich unsozial und muss beendet werden. Wie die SPD mal bessere Zeiten hatte, in den 60ern hat sie gefordert, die Kommunalisierung von Grund und Boden, so als Zwischenschritt. Diese Forderung vertreten wir. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ein Bodenpreisgesetz, Stopp des Bodenpreises wie 1960. Das kriegen wir nicht, das ist Bundesgesetz, aber wir können mit einem Vorkaufsrecht, wenn wir das wirklich wahrnehmen würden, das tut aber keiner in Frankfurt, könnten wir strategische Grundstücke wieder in die Hand der Stadt nehmen und könnten so steuern. Zweiter Punkt ist, für uns ist das grundsätzliche Problem die Verdrängung der unteren Mittelschicht, die Verdrängung der Unterschicht aus Frankfurt. Es gibt keine Sozialwohnung mehr in Frankfurt, jedenfalls nicht nennenswert. Wir haben 40.000 Sozialwohnungen verloren in Frankfurt und diese Sozialwohnungen müssen wieder reingeholt werden. Das ist der Preis von 5,50 Euro für Menschen, die sehr arm sind. Da muss gebaut werden und nicht, wie die SPD sagt, bauen, 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 einfach nur so. Danke. Das war's in Kürze.
Gut, da hat jemand sogar ganz schnell seinen Inhalt rübergebracht. Sehr gut. Dann können wir auch gleich weitermachen. Wie gesagt, aufsteigend der Prozentzahlen von letzten Wahl folgend, möchte ich nun das Wort an die Piraten richten, vertreten durch Pavel Borodan. Guten Tag, Pavel. Hallo, ich grüße Sie. Gleich zur Frage. Der Bedarf an Wohnraum ist in Frankfurt ziemlich groß und gleichzeitig gibt es viel Leerstand. Wie kann das sein? Was machen Sie für Gründe dafür fest in der Stadtpolitik?
Ja, mein Vorredner hatte ja schon sehr heftige Marktkritik geäußert. Sicherlich ist es so, dass sozusagen ein unregulierter Markt oder ein nicht unregulierter, aber nicht stark genug durch städtische Vorgaben regulierter Markt hier zu solchen Effekten führt. Wohnungen stehen leer, weil Leute sich erhoffen, im Zweifelsfall dann doch die erträumte höhere Miete durchsetzen zu können im Markt. Und das sollte zumindest langfristig nicht so sein. Ich glaube aber, dass ganz generell zu sagen ist, hier in Frankfurt, wir sind eine Stadt, die wächst. Das ist sehr erfreulich. Der Wirtschaftsstandort Frankfurt zieht anscheinend. Allerdings wurde eben halt vergessen, dass mit einem attraktiven Wirtschaftsstandort eben halt auch ein Zuzug verbunden ist. Und wir brauchen dort ganz klar neue Konzepte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus einerseits, aber eben halt im Zweifelsfall auch, was die Stadtplanung in der Gänze betrifft. Weil ansonsten werden wir eben halt nicht den Effekt loswerden, dass es, wenn es denn neue Wohnungen gibt, dass im Zweifelsfall am Stadtrand in Form von Plattenbauten günstig erstellt geben wird und eben halt die Stadt als solche quasi dann unerschwinglich wird für einen wirklich städtischen Mix.
Dann mache ich doch auch gleich weiter. Eigentlich hätten wir jetzt die Vertreterin der FDP, Entschuldigung, der Freien Demokraten hier in Frankfurt begrüßen wollen. Sie hat leider abgesagt. Führt dazu, dass wir mit unserem Zeitmanagement ein bisschen besser hinkommen. Auf der anderen Seite fehlt natürlich auch da vielleicht eine besondere Blickwinkel. Aber dann möchte ich jetzt gleich weiter die Frage stellen an die Vertreterin der Linkspartei, Frau Pearl-Hahn. Die Linkspartei hat bei der letzten Wahl 5,4% vor 5 Jahren, 2011, erreicht. Und der Herr Borodan hat es ja auch irgendwie schon ein bisschen angesprochen, also von dieser besonderen, schwierigen, angespannten Wohnraumsituation in Frankfurt. Sind welche Menschen eigentlich am meisten betroffen und wie gesehen könnte man denen in Zukunft bessere Möglichkeiten für Wohnraum bereitstellen?
Okay. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ja, also die Frage wegen Wohnraum ist eine sehr prekäre Frage und die müssen wir jetzt auf jeden Fall beantworten. Wir müssen jetzt agieren, indem wir mehr Wohnraum schaffen. Personen, die betroffen sind, sind die aus niedrigen Einkünftsgruppen und die benötigen auf jeden Fall soziale Wohnungen. Die müssen gebaut werden. Wir benötigen in Frankfurt auch einen Mietpreisstopp, nämlich dass die Mietpreise nicht weiterhin die Höhe geschoben werden. Mit der Frage von bezahlbaren Wohnen müssen wir auch über die Geflüchtete sprechen. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Möglichkeit auch da ist. Nämlich diese Frage, die stand ja schon Jahre irgendwie offen. Wir haben Wohnungsnot in Frankfurt und jetzt endlich können wir agieren und sagen, schaut mal, wir haben jetzt die Möglichkeit, um bezahlbares Wohnen anzusprechen, um auch zu agieren. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Ah ja, und noch eine Sache, ich habe hier noch ein bisschen
Zeit.
Sie
haben noch ein bisschen Zeit, ja.
Sehr schön. Ja, also ich sehe die Aufgabe von AGB als eine, die sozial bauen sollte. Die wurden diese Aufgabe leider nicht gerecht. Und ich finde, da müssen wir auch Druck ausüben und zu sagen, ABG, ihr müsst mehr soziale Wohnungen schaffen und die müssen jetzt gebaut werden und nicht nur Luxuswohnungen, um Gewinne zu erzielen. In 2014 hat die AGB 68 Millionen Euro in Gewinn gemacht und das ist nicht akzeptabel. Dieses Geld sollte jetzt genutzt werden, um soziale Projekte irgendwie instand zu halten. Danke.
Ja, dann machen wir auch gleich weiter. Eigentlich hatten die Eta und ich uns überlegt, dass wir uns immer schön abwechseln, aber dadurch, dass halt jetzt ein Gast nicht erschienen ist, bin ich nochmal dran mit der nächsten Frage. Danach kommt dann aber auch die Eta wieder an die Reihe. Die nächste Frage richtet sich dann an die SPD und für die SPD ist gekommen Christian Heimpel. Herr Heimpel, schön, dass Sie da sind. Machen wir dann auch gleich weiter wegen dem Zeitmanagement. Welche Alternativen sehen Sie zu der etablierten Stadt- und Wohnbaukompetenz? Also was als SPD, die Sie ja in den letzten Jahren, außer dass der SPD den Bürgermeister stellt, aber tatsächlich in der Stadt ja andere Mehrheitsverhältnisse reagieren, was sehen Sie da für Alternativen, die wahrgenommen werden müssen? Und da war der Wecker, der gilt auch für die Moderation. Ich bin still. Er funktioniert, ja. Bravo. Wenn die Technik funktioniert, ist immer gut. Herr Heimpel, bitteschön.
Ja, also wir können, glaube ich, festhalten, dass die schwarz-grüne Koalition der letzten 10 Jahre maßgeblich zu verantworten hat, dass es diese Mietpreisexplosion in Frankfurt gibt. Da jetzt noch von einem sogenannten angespannten Wohnungsmarkt zu sprechen, das halte ich für halten wir für einen Euphemismus. Wir haben eine ganz klare Wohnungsnot in Frankfurt. Die Zahlen sind eingangs genannt worden. Das Defizit jährlich ziehen 15.000 Menschen neu nach Frankfurt. Die Flüchtlingssache wurde angesprochen. Die Zahlen im letzten Sozialausschuss waren, dass dieses Jahr wahrscheinlich nochmal um die 10.000 Flüchtlinge on top kommen. Das heißt, wir werden in Frankfurt 25.000 Menschen unterbringen müssen. Es wurde angesprochen, das primäre Problem, fehlende soziale Wohnungen, aber auch bezahlbare Wohnungen für untere und mittlere Einkommen. Das ist ein maßgebliches Problem in Frankfurt, dass sich das mittlerweile viele nicht mehr leisten können. Studentisches Wohnen ist ein großes Problem. Fachhochschule und Goethe-Uni, das sind die beiden Hochschulen in Deutschland mit der höchsten Quote von Studierenden, die noch bei ihren eigenen Eltern leben müssen. Auch das spricht jetzt nicht unbedingt für die Bilanz dieser Koalition, dass es hier Fortschritte im Wohnungs in der Wohnungsgestaltung gibt. Wir als SPD haben eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Wir wollen einen Mietpreisstopp bei der städtischen Wohnungsholding, damit sich das auch positiv dann als dämpfender Mechanismus auswirkt auf den Mietpreisspiegel in Frankfurt. Wir haben Vorschläge gemacht zum Belegrecht und da werde ich dann später auch nochmal drauf eingehen. Aber wir haben da eine Reihe von guten Ideen und unser Oberbürgermeister unterstützt das auch.
Ja, vielen Dank an den Vertreter der SPD. Erstaunlich, dass sich die ganzen Politiker und Politikerinnen hier bei uns im Studio alle an unsere zeitlichen Vorgaben melden. Das ist ja ganz toll. Nun die Frage an Ursula auf der Heide von den Grünen. In der letzten Wahl mit 25,8% vertreten. Und die Grünen sind ja auch in ihrer Entstehungsgeschichte eng mit Frankfurt verbunden. Und jetzt sind sie seit 5 Jahren eben in der Regierungsverantwortung im Stadtparlament. Aber gelten auch gleichzeitig als eine Gentrifizierungspartei, was das Thema Stadt angeht. Wie gehen Sie damit um, eine Partei der Gentrifizierungsgewinner zu sein?
Das können wir natürlich ganz leicht zurückweisen. Also Gentrifizierung, jede Maßnahme, die ein Ortsbeirat im Wohnungsumfeld beantragt für Begrünung, für Gehwegnasen und was dergleichen mehr sind, ist oder Verkehrsberuhigung führt dazu, dass der Wohnwert steigt. Deswegen werden wir nicht stoppen damit, Stadtteile aufzuwerten, wie das Gallus zum Beispiel, und da sehr viel Geld reinzustecken, damit es dort für alle Bevölkerungsschichten lebenswert wird. Also das ist sozusagen der Fluch jeder Stadtverschönerungsmaßnahme, dass natürlich Immobilienbesitzer das auch sofort für sich nutzen und versuchen, die Preise zu erhöhen. Aber Gentrifizierung ist auch ein Prozess, der in andere Richtungen geht. Es geht nicht nur in die Aufwertung, das beinhaltet ja der Begriff. Und was wir eben verhindern wollen, dass es Bereiche gibt in unserer Stadt, die in Richtung soziale Ghettos sich entwickeln. Deswegen haben wir sehr viele Projekte wie Soziale Stadt und geben sehr viel für Stadtreparatur aus, damit überall die Mischung stimmt und es lebenswert ist.
Die letzte Frage in dieser ersten Runde, wo es ja um so ein bisschen eine Problembeschreibung auch dieses Wohnungsnot-Thema oder wem gehört die Stadt-Thema in Frankfurt geht an die CDU und an ihren Vertreter Michael zu Löwenstein. Die CDU war die stärkste oder ist aktuell die stärkste Partei, auch in Regierungsverantwortung eben mit den Grünen mit 30,5%. Da möchten wir so ein bisschen in die Richtung gehen zu fragen, es gibt ja eine Menge alternative Initiativen, die versuchen, sich vorzunehmen, auch an der Stadtgestaltung teilzunehmen, unabhängig von den Parlamenten, wie eben zum Beispiel ein alternatives Wohnprojekt, was sehr prominent war oder ist in Frankfurt, eben das Philosophikum auf dem alten Campus in Bockenheim. Es gibt noch andere Beispiele für solche alternativen Initiativen. Warum entzieht sich Frankfurt als Stadt via die ABG dann eben als städtische Wohnungsbaugesellschaft dieser Unterstützung für solche unabhängigen Initiativen?
Ja, wir entziehen uns dem nicht. Schönen guten Abend. Wir entziehen uns dem nicht. Im Gegenteil, wir haben das auf den Weg gebracht. Gerade hier im Kulturcampus steht das fest im Programm, dass Projekte gemeinschaftliches, genossenschaftliches Wohnen die Gelegenheit bekommen, das dort zu verwirklichen. Dafür ist ein bestimmter Prozentsatz der Flächen reserviert. Das wird die ABG auch machen. Das Philosophikum war ein sehr schwieriges Projekt, weil das ein großes, riesiges Haus ist, das unter Denkmalschutz steht und das nur sehr kostspielig wieder instand gesetzt werden kann. Das war einfach zu viel für diese Initiativen. Das hat sich herausgestellt. Die konnten das nicht finanzieren. Und so wird es auch einfacher werden. Das werden jetzt kleinere Projekte wahrscheinlich werden, aber die bekommen die Gelegenheit dafür. Also ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist natürlich ein anderes Thema als das, was die Kollegen bisher angesprochen haben. Der knappe Wohnraum. Der knappe Wohnraum liegt einfach natürlich, das haben Sie ja gesagt, daran, dass sehr viele Menschen nach Frankfurt reingekommen sind. Ich glaube nicht, dass wir die Flüchtlinge dafür verantwortlich machen sollten. Ich glaube, das bringt auch ein bisschen einen schiefen Zungenschlag, wenn man den Leuten sagt, irgendwie, die nehmen euch die Wohnungen weg. Ich glaube auch, das stimmt nicht. Im Moment sind die ja in großen, muss man leider sagen, Massenunterkünften im Wesentlichen untergebracht. Also der Wohnungsmarkt für die, wie soll ich sagen, immer schon hier gewesen oder schon länger hier gewesen, der ist vorher schon angespannt gewesen, weil viele gekommen sind. Oder gibt es einen bunten Strauß von Sachen, die man machen muss? Man muss neuen Wohnraum schaffen, man muss neue Wohngebiete bereitstellen und das haben wir auf den Weg gebracht, einen ganzen Strauß, 15 neue Wohngebiete. Wir wollen ein bisschen aufstocken, auch dort, wo bisher noch relativ niedrig niedrig gebaut ist, auch beispielsweise Dachgeschosse ausbauen. Und wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass die Quartiere ordentlich gemischt bleiben, auch sozial gemischt bleiben. Deswegen haben wir Schwarz-Grün uns als Ziel gesetzt und haben das auch verwirklicht bei allen Vorhaben, dass mindestens 30% geförderter Wohnungsraum bei allen Neubauprojekten, städtebaulichen Projekten realisiert wird. Auf dem Weg gehen wir weiter, weil wir vermeiden wollen, gerade, das haben Sie, glaube ich, richtig gesagt, wir wollen vermeiden, dass es Ghettos gibt. Sowohl, wir wollen weder Reichen noch Armen Ghettos haben, sondern wir wollen, dass eine Stadt gemischt ist, dass überall Menschen leben und dann auch friedlicher und integrierter zusammenleben können.
Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt nach dieser ersten Runde, wo es so ein bisschen um eine Problembeschreibung geht, zu den Strategien. Und da wollen wir auch ein bisschen freier reden. Da dürfen Sie auch aufeinander ein bisschen mehr reagieren. Und jetzt habe ich hier schon zwei Meldungen gesehen, wo Menschen darauf reagieren wollen, was gerade hier gesagt worden ist. Vielleicht zuerst Pearl Hahn von der Linkspartei.
Ja, danke. Also ich bin ganz dankbar für die Kommentare, die bisher gemacht wurden und die haben auf jeden Fall deren Richtigkeit. Einen Punkt haben wir aber vergessen, nämlich die steigende Anzahl an Obdachlosigkeit in der Stadt. Und dies müssen wir auch ansprechen. Obdachlosigkeit ist ein Problem und es ist ein Problem, das auch durch Räumungsklagen oder beziehungsweise Zwangsräumungen verursacht werden. Und genau diese Sachen müssen wir verhindern, nämlich dass Personen erstmal überhaupt nicht obdachlos werden. Und die Gründe für Obdachlosigkeit sollten bekämpft werden und die notwendige Unterstützung geleistet werden für Personen, die davon bedroht sind. Genau, und ich bin dafür, dass es einen Stopp gibt bei Zwangsräumung. Das soll einfach gar nicht erstmal geschehen. Genau.
Ja, da sind wir ja schon voll im Strategie-Thema drin. Herr zu Löwenstein hat uns ja die sozusagen auch die Vorlage für die nächste Runde gegeben. Und von den Grünen, Frau zu der Heide, möchte gerne da antworten. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen in den Kontext auch einstellen, dass Sie ja sozusagen als Grüne der Juniorpartner sind in der Koalition oder bei den Parteien, die die Stadt sozusagen hauptsächlich regieren durch ihre Mehrheit. Was würden Sie denn zum Beispiel unter machen, wenn Sie bei der nächsten Kommunalwahl mit stärkste Fraktion wären, Sie waren ja zweitstärkste, könnten Sie sich auch vorstellen, mit anderen Konstellationen, zum Beispiel SPD, Linkspartei oder FDP, zusammenzuarbeiten?
Also darüber sprechen wir jetzt gar nicht und machen uns vorstellen, das entscheidet erstmal der Wähler,
wie
die Mehrheitsverhältnisse sind. Also das ist eine spekulative Aussage. Was wir anders machen würde, also wir haben uns nicht als Juniorpartner gesehen, sondern als Partner der CDU. Und so haben wir auch die letzten Jahre gut zusammengearbeitet und viele Dinge, die grün sind, einbringen können, wie umgekehrt unser Partner auch. Was pur grün ist, das steht im grünen Wahlprogramm. Steht im grünen Wahlprogramm. Da haben wir zum Beispiel festgehalten, dass wir den Anteil von gefördertem Wohnungsbau bei neuen Bauvorhaben von 30% auf 40% steigern wollen, um das voll auszuschöpfen und die Mischung zu erhalten. Das ist jetzt nochmal ein Punkt. Aber wir sind weiterhin, ich habe vorhin eben nur auf Ihre Frage geantwortet, keinen Rundumschlag gemacht, aber es wäre ja vieles zu sagen zu den Kollegen hier, denn die angespannte Wohnlage wird sich nicht reduzieren. Frankfurt ist eine Schwarmstadt, das konnten wir gerade wieder lesen, ist an Platz 1, was Attraktivität angeht. Das heißt, es kommen immer mehr Leute dazu. Was wir für das Wichtigste halten, auch erstmal neben den Neubauten, ist die Sicherung des Bestandes. Sie haben in Ihrer Anmoderation gesagt, es sind immer weiter Wohnungen aus der Förderung rausgefallen. Wir haben in diesem Jahr es erstmals geschafft, dass wir den Bestand an sozial gefördertem Wohnungsbau, die Abschmelzung stoppen konnten und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren wirklich den Turnaround schaffen und zusätzliche soziale Wohnungen aufbauen. Also das ist sozusagen belegbar. Das haben wir einerseits gemacht, indem wir Belegrechte verlängern, Belegrechte erwerben. Wir haben Milieuschutzsatzungen für alte Gründerzeitviertel gemacht, 60er-Jahre-Bauten, die sehr günstig sind, gute Schnitte haben. Also wie gesagt, man kann in Frankfurt keine Wohnung bauen, die so günstig ist wie irgendeine alte Bestandswohnung. Das muss man einfach wissen.
Vielen Dank. Manfred Zieren von Ökolinks schüttelt dazu. Verzeihung?
Ziran,
Verzeihung, das haben wir hier falsch aufgeschrieben. Sie schütteln auf jeden Fall den Kopf und sehen das gar nicht so. Vielleicht können Sie nochmal beschreiben, wie es in Frankfurt weitergehen soll.
Ja, zunächst mal muss man feststellen, was bisher nicht geht in Frankfurt. Und Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die SPD auch mit den Schwarz-Grünen zusammen irgendwie arbeiten würde. Meiner Meinung nach ist die Kontroverse eine Scheinkontroverse. Alle drei Parteien sind beteiligt an der Wohnraumzerstörung für sozial Schwache. Der Dezernent Wenz der SPD hat das eingeläutet. Die 40.000 sind nicht verursacht durch Schwarz-Grün. Da muss man Schwarz-Grün in Schutz nehmen. Die SPD ist wesentlich daran beteiligt. Das verbessert die Situation nicht. Was wir machen müssen, Zwangsräumung ist gesagt worden, müssen verhindert werden. Studenten brauchen Wohnungen. Die ABG muss einen Mietpreisstopp machen. Die ABG ist ja der Wohnungskonzern in Frankfurt. Allein das ist schon ein Hammer, dass wir hier einen Konzern haben. Wenn man schon auf sowas wie Markt setzt, was ich ja gesagt habe, was unsinnig ist bei Wohnungen, da muss man den Konzern zerschlagen. Wir brauchen kleine Wohnungsbaugenossenschaften, die handlungsfähiger sind, schneller handeln können, die zielgenauer auf die Menschen sich orientieren, die es brauchen. Und das heißt immer noch, die Armen in Frankfurt, die untere Mittelschicht, wird nicht bedient. Milieuschutzsatzung ist ein Placebo, die Grünen eingeführt haben, weil der Druck so stark wurde. Man dachte, man könnte da was machen. Inzwischen ist die Erkenntnis, Milieuschutzsatzung bringen überhaupt nichts für den Bestand. Letzter Punkt, man muss sich ja hier kurz halten, man kann es nicht weiter erläutern, ist die Frage der Migranten, der Flüchtlinge. Ich danke Herrn, ich bin da immer im Zweifel von oder zu Löwenstein. Ich stimme überein zu der Frage der Flüchtlinge. Es gibt keine Konkurrenz mit den Flüchtlingen bei der Wohnungskiste. Was es aber gibt, ist, dass Migranten hier nicht optimal behandelt werden, wie man es machen könnte. Es gibt ein Projekt Shelter, das fordert ein migrantisches Zentrum für Leute, die auf der Straße leben müssen. Und da verweigert sich Schwarz-Grün. Wir haben Wohnungsbesetzung von Leuten, die keine Wohnung kriegen. Diese Wohnungsbesetzung werden zum Teil mit Gewalt von der Polizei aufgelöst, im Auftrag von Herrn Juncker, dem Führer von oder dem Leiter des Wohnungskonzerns, wie auch von Schwarz-Grün. Und das muss aufhören. Keine Gewalt gegen solche Leute, sondern Hilfen, dass die Zentren bekommen, selbstverwaltete Zentren bekommen und dass die Menschen auch Wohnungen bekommen.
Damit es auch fair bleibt, wie wir die Redeanteile verteilen. Und auf das Thema Flüchtlinge kommen wir auch im letzten Teil der Sendung eben noch mal genauer zu sprechen. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit eingeplant, da auch drüber zu reden. Vielleicht kann ich noch mal Christian Heimpel von der SPD ansprechen, weil Sie jetzt eben in dem Kommentar von dem Ökolinks-Gast Manfred Ziran auch genannt worden sind, eben als SPD, die mit daran beteiligt ist, hier Wohnraum, sozialen Wohnraum eigentlich mit zu zerstören. Die SPD ist mit Peter Feldmann in den Oberbürgerwahlkampf gestartet, Wohnraum zu schaffen, hat den auch gewonnen. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um?
Ja, vielen Dank. Das ist so ein bisschen wie in dem Schlager von Rudi Carrell, Schuld daran ist nur die SPD. Das hören wir immer wieder. Martin Wenz, das ist schon lange her. Wir haben seit 10 Jahren eine schwarz-grüne Stadtregierung. Die Mieten sind um 25% explodiert und die mittleren Einkommen können sich hier keine Wohnung mehr leisten. So, und die Wahl von Peter Feldmann wurde explizit mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum auch gewonnen. So, ich darf daran erinnern, im zweiten Wahlgang, das war fast eine 60% Mehrheit, die Peter Feldmann mit dem Thema bekommen hat. Und wir haben da durchaus Lösungsvorschläge für die Situation, um die zu entspannen, vorgelegt. Wir sind die einzige Gruppe, die hier zur Wahl steht, die auch klar sagt, wo sie bauen möchte. Klar ist, wir brauchen im Frankfurter Norden der neue Stadtteil, der von vielen Kollegen hier immer wieder aufs Übelste denunziert wird. Aber wir stellen uns wenigstens der Debatte. Wir haben da Vorschläge gemacht. Wie gesagt, es wurde viel angesprochen, Milieuschutzsatzung, ja, würde ich auch sagen, tendiert teilweise eher in Richtung Kosmetik, ist aber ein Baustein, den man durchaus machen kann. Der Ankauf von den Belegrechten und natürlich ein Kurswechsel bei der städtischen Wohnungsholding, dass sie mietpreisdämpfend wirkt. Auch da haben wir Vorschläge gemacht. Da haben wir ein Gutachten vorgelegt, dass das auch alles möglich ist, dass man das machen kann. Das sind unsere Vorschläge. So, und die werden momentan in Frankfurt diskutiert. Ich finde es auch gut, wie sich eine schwarz-grüne Stadtregierung an der größten Oppositionsfraktion jede Woche aufs Neue abarbeitet. Wir nehmen die Diskussion gerne auf und führen das auch offensiv. Aber Vorschläge gibt es durchaus. Und Peter Feldmann ist der Letzte in Frankfurt, der im Verdacht stehen würde, bezahlbaren Wohnraum zu zerstören. Im Gegenteil, wir wollen ihn gemeinsam schaffen.
Ja, danke Heimpe für die Ausführungen dazu. Hier gibt's Wortmeldungen und da der Herr zu Löwenstein gesagt hat, er hat nur bis um 3:45 Zeit, wollen wir jetzt ihm nochmal die Gelegenheit geben, darauf antworten zu können. Aber nicht ohne vielleicht dazu nochmal so einen kleinen Richtungsweg, wo das denn hingehen könnte. Also wenn man sich jetzt überlegt, was hier gesagt wurde, Zukunft für Frankfurt, haben Sie gesagt, soll bunt auch gebunden werden, ein bunter Strauß, aber wird es dann so aussehen wie im Westen oder wie in Sachsenhausen oder rund um den Schweizer Platz oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Na, ich sag ja sozial gemischt. Ich wollte hauptsächlich was sagen zur ABG Holding. Ich finde es ja lustig, dass die ausgerechnet die extreme Linke sich dagegen wendet, dass es eine städtische Wohnungsgesellschaft gibt. Wir halten das, obwohl das natürlich wir auch sehr fürs private Eigentum eintreten und glauben, dass das auch ein wichtiger Bestandteil der Wohnungsversorgung ist, halten wir das für total richtig, dass wir diese Wohnungsbaugenossenschaft, diese Wohnungsbaugesellschaft haben, die im Gegensatz zu dem, was hier gesagt worden ist, natürlich jetzt schon erheblich dämpfend auf die Mieten wirkt. Die Mieten bei der ABG Holding sind 25% unter dem Niveau, unter dem Durchschnittsmieten in Frankfurt und zwar auch bei den frei finanzierten Wohnungen. Sie hat mit Abstand den höchsten Anteil an geforderten Wohnungsbau bei den Neubauten in Deutschland. Sie hat 80% ihrer Neuvermietungen an Familien unter 2000 Euro Einkommen. Also wenn es jemand gibt, der in dieser Stadt sozial agiert und dafür sorgt, dass die Mieten relativ niedrig bleiben, immer noch trotz dieses hohen Zuzuges, dann ist es die ABG Holding. Und da hat sich die SPD, ganz besonders auch Herr Feldmann, ganz übel hervorgetan, indem sie die Mitarbeiter der ABG Holding beschimpft hat, sich mit denen über Kreuz gelegt hat, die gerade dafür sorgen, dass das geschieht, dass nach wie vor gebaut wird, dass immer wieder sozialer Wohnungsraum bereitgestellt wird. Und da muss man wirklich sagen, da hat man sich hier den falschen Gegner ausgesucht. Von den anderen Kollegen, die hier drüber gesprochen haben, will ich gar nicht reden. Also ich finde es eine faire Sache, wenn man für sozialen Wohnraum ist, dann muss man gerade diese städtische Wohnungsgesellschaft unterstützen, die Mitarbeiter stützen, damit sie das weiter tun können und die auch das nötige Geld dafür geben. Und das ist der Grund, warum sie aus Geldern, die ganz woanders herkommen, beispielsweise aus der Vermietung von Parkhäusern, dann finanzieren kann, ihr Neubauprogramm. 1 Milliarde ist im Moment auf dem Teller und das wird genau das Problem im Wesentlichen angehen.
Ja, vielleicht an die Frage an Pavel Borodan von den Piraten. Ist das ist die ABG wirklich ein positiver oder negativer Akteur für sozialen Wohnungsbau in Frankfurt? Wie seht ihr das bei den Piraten?
Also die ABG ist sicherlich ein zentraler Player in diesem Markt hier. Demzufolge mag man der ABG natürlich auch nicht zuletzt über die städtische Politik teilweise gesteuert unterstellen, dass sie dort versucht, sozusagen mit der angespannten Situation umzugehen. Sie scheitert allerdings, sonst hätten wir an der Stelle eben nicht die Effekte, über die wir jetzt hier die ganze Zeit schon diskutieren. Ich glaube, dass wir ein breiteres Spektrum an Konzepten brauchen. Wir haben hier bestimmte Sachen bereits angesprochen. Die sind alle gut und richtig, werden aber eben halt nicht konsequent umgesetzt. Also wenn ich Thema Milieuschutz höre, dann ist das eine tolle Geschichte. Häufig fühle ich da aber, dass es da eher um die Gebäude geht und nicht um die Menschen, die in den Gebäuden leben. Wenn man das ernst meint, müsste man schauen, ob man das als breiteres Konzept über größere Teile der Stadt eben halt auch zur Anwendung bringen kann. Tatsächlich im Sinne eines Schutzes einer durchmischten Gemeinschaft in den verschiedenen Stadtteilen. Der andere Aspekt, den wir haben, ist eben genossenschaftliche Konzepte, was sozusagen die zur Verfügungstellung von Wohnungen betrifft, eben halt nicht nur als kleine Pflaster, sondern eben halt in größerem Umfang. Und was mir eben halt an der Stelle auch noch ein Stück weit zu kurz kommt, ist, wir haben heute viele Punkte angesprochen. Es geht dort dann häufig um Frage des Einkommens. Wir haben aber hier in der Stadt sicherlich auch Probleme, beispielsweise was das Thema Barrierefreiheit, was das Thema altersgerechtes Wohnen und dort auch zum Beispiel generationenübergreifendes Wohnen als Konzept für die gesamte Stadt betrifft. Dass es da freiwillige kleine Initiativen gibt, ist sehr ehrenwert, aber ich vermisse dort eben halt wirklich einen großen Entschluss dieser Stadt, auch unterstützt von der Politik, dieses Thema ernsthaft anzugehen.
Vielen Dank. Und vielen Dank an alle unsere Gesprächsteilnehmerinnen, dass sie sich alle so an die Zeitvorgabe halten. Also wir haben ja diesen Wecker und erst einmal klingeln gehört. Deswegen haben wir jetzt genug Zeit, nochmal Ursula auf der Heide das Wort zu geben von den Grünen.
Aber bitte nur kurz, weil wir noch zu dem Thema Flüchtlinge kommen wollten. Und vielleicht möchte sich auch Herr zu Löwenstein dazu noch äußern, bevor er geht. Deswegen also kurz.
Okay, also ich will einfach nur aufnehmen, vielleicht ist es einfach nicht gut genug bekannt in der Stadt, aber das Thema Barrierefreiheit wird sehr wohl systematisch aufgegriffen, auch Senioren, weil der sogenannte zweite Förderweg im sozialen Wohnungsbau ist genau für diese Personengruppe gedacht. Und wir haben da sehr, sehr schöne Angebote. Und Sie müssen mal mit Ihrem örtlichen Seniorenbeauftragten im Stadtteil reden, die können Ihnen da sehr viele gute Dinge zu sagen. Aber ich will noch mal was zu den sogenannten Lösungen von der SPD sagen. Es ist ja immer so die Gruppe 30.000 Menschen, die zu versorgen sind. Wir haben als schwarz-grüne Koalition Wohnbauland ausgewiesen mit einem Potenzial von zu 40.000 Menschen. Und Sie haben ja gesagt, alles Schweizer Platz, also ich komme da in der Nähe her, ich habe nichts dagegen, aber in der ganzen Stadt, also von Sindlingen über Bonnames, Bergersheim, Fechenheim,
Stadt?
Nein, aber Ginnheim zum Beispiel, also weil es geht ja darum, dass wir arrondieren, dass wir da gucken, wo die Infrastruktur da ist, wo die Plätze sind. Also rundherum in der Stadt binden wir das an. Das ist da, wohingegen die SPD ja immer nur mit dem Pfingstberg kommt. Und der Pfingstberg, das habe ich auf der Website von Ihrem Spitzenkandidaten Josef gelesen, da wird mittlerweile nur noch von 5.000 bis 8.000 Wohneinheiten gesprochen. Ja, dafür fängt man überhaupt nicht an zu versiegeln. Also das ist eine völlig verwegene Idee und ein Bruchteil des Bedarfs wird gedeckt und man muss sich einfach alles eingucken und das haben wir über die letzten Jahre gemacht und haben die Konzepte, das jetzt umzusetzen.
Ganz kurze Reaktion noch von Ökolinks dazu.
Über den Pfingstberg kann man mit Sicherheit streichen, aber dass die Grünen sich jetzt so heldenhaft darstellen, muss ich einen Satz zu sagen. Grüne Lunge nennen wir das. Die Grünen wollen nicht mit Sozialwohnungsbau, sondern mit gehobenen Wohnungsbau und Luxuswohnungsbau wollen sie eine Kalt- und Frischluftschneise fürs Nordend und für Bornheim zubauen, das sogenannte Innovationsviertel. Ist das etwa Politik für die Bürger in der Stadt? Da wird Soziales mit der Gesundheit der Menschen, mit dem Leben, mit einem guten Leben für alle, das wird zerstört. Das eine wird gegen das andere gestellt. Also bitte schön, die SPD muss man angreifen, wo sie Fehler macht. Aber die Grünen haben wirklich hier eine verfehlte Politik. Sie kriegen Ökologie nicht mit dem Sozialen zusammen. Sie stellen es gegeneinander. Danke.
War unsere erste Runde jetzt zum Thema Stadtpolitik, Wohnungsbau. Wir gehen gleich, hören jetzt ein paar Klänge Musik, ein paar Takte und gehen dann nochmal auf die besondere Situation der Flüchtlinge in Frankfurt ein.
Jo, hier ist das ABS Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin auf Radio X. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir haben heute hier eine Diskussionsrunde, wo es unter anderem natürlich um die Kommunalwahl am 6. März geht. Hier in Frankfurt wird die Stadtverordnetenversammlung neu zusammengestellt. Und da gibt's natürlich für viele Frankfurter viele brennende Fragen. Wie soll das weitergehen? Wie soll das funktionieren? Wir haben hier eine Runde mit 6 Vertretern der politischen Parteien, die ihre Position ein bisschen darstellen, um zu zeigen, was passiert in Frankfurt, wie kann die Zukunft in Frankfurt aussehen. Und wir werden uns jetzt mit einem weiteren Bereich beschäftigen, und zwar der Flüchtlinge. Darüber wird in der letzten Zeit viel gesprochen, auch in den Medien wird dazu viel gesagt, viel nicht gesagt. Aber Tatsache ist, das ist eine Gemengelage, die ganz komplex aus einer Bundespolitik, aber eben auch aus einer Kommunalpolitik besteht, weil bestimmte Sachen werden auf Bundesebene besprochen. Manche andere Fragen müssen hier auf Kommunalebene gelöst werden. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt hier in Frankfurt in der Stadt die Stabstelle Flüchtlingsmanagement. Sehr interessante Sache, weil tatsächlich ist es ja so, vom Land Hessen werden der Stadt Frankfurt wöchentlich 120 bis 180 Flüchtlinge zugewiesen, die untergebracht werden müssen. Verantwortlich setzt das die Stabstelle Flüchtlingsmanagement der Stadt um. Diese hat mit 23 Mitarbeitern 2 Aufgabenschwerpunkte. Die Notversorgung ankommender Personen, das heißt alle Menschen werden in sicheren, warmen Unterkünften untergebracht. Weiterhin Schritte zu einer Integration der Flüchtlinge. Die Notversorgung bedeutet, nach der Ankunft eine Unterkunft zu organisieren, Verpflegung oder Kleidung bereitzustellen und medizinische Betreuung sicherzustellen. Die Betreiber von Einrichtungen sind dann die Wohlfahrtsverbände oder Hilfsorganisationen im Auftrag der Stabsstelle. Diese müssen Sozialarbeiter vor Ort haben und ein sozialpädagogisches Angebot machen. Die Suche nach neuen Unterkunftsmöglichkeiten ist eine schwierige Herausforderung in Frankfurt. Der Wohnungsmarkt ist knapp, kreative Lösungen sind gefragt. Das heißt auch Büroflächen umbauen, leerstehende Industrieflächen nutzen und auf Brachflächen in Modulbauweise, also Containern, Raum für die Unterbringung zu schaffen. Dabei sollen keine Ghettos oder Massenunterkünfte entstehen. Die Stadt möchte die Flüchtlinge dezentral unterbringen. Derzeit sind in Frankfurt an 130 Standorten Menschen untergebracht. Auch bis zu 250 Personen in einer großen Schulturnhalle. Für die integrative Betreuung übernimmt die Stabsstelle eine koordinierende Funktion. Zusammen mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten, dem Jugendamt und dem Stadtschulamt. Dabei geht es darum, Akteure zusammenzubringen, Informationen zu sammeln und abzustimmen. Und hier ist auch ganz klar zu nennen, hier sind natürlich auch viele ehrenamtliche Helfer mit ihrem Engagement zu nennen, die sich zum Beispiel in der Aktivität Frankfurt hilft, auch koordiniert werden, dass da sozusagen auch alle am selben Strang ziehen. Die Unterbringung läuft bis zum Abschluss des Asylverfahrens. Die Menschen aus den Sammelunterkünften rauszuholen und in den regulären Wohnungsmarkt zu überführen, ist eine große Aufgabe, die natürlich ansteht. Das ist so ein bisschen die Richtung, wo wir jetzt mal ein bisschen hören wollen. Wie sehen da Strategien, Visionen, Zukunftsausblicke aus? Was haben die Parteien dazu zu sagen?
Ja, die erste Frage geht an Herrn zu Löwenstein, weil der auch gleich gehen muss. Aber vielen Dank schon mal, dass Sie hier waren. Sie werden sich dann gleich rausschleichen, während wir hier noch weiter diskutieren. Wir haben jetzt einiges von Michael in der Einführung über Strategien gehört oder Projekte, die schon bestehen. Gerade trotzdem schlafen, soweit ich das weiß, in Frankfurt immer noch Flüchtlinge auf der Straße, die ohne Unterkunft sind. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, das gibt's im Wesentlichen nicht. Im Gegenteil, wir haben es in Hessen insgesamt geschafft, dass tatsächlich niemand auch nicht mal in Zelten übernachten, jetzt im Winter übernachten muss, sondern dass eben für alle Unterkünfte bereitgestellt worden sind. Das war eine ganz große Aufgabe. Wir wissen, in Deutschland insgesamt ist 1 Million Leute gekommen. Das war so nicht erwartet worden. Da ist ein toller Job geleistet worden, auch hier in Frankfurt. Gerade unsere Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld hat das toll zustande gebracht mit Unterstützung von vielen, Sie haben es gesagt, Ehrenamtlichen, von den Hilfsorganisationen. Ohne die wären wir aufgeschmissen gewesen. Und auf die Weise ist es bisher gelungen, dass das in Frankfurt tatsächlich ohne große Verwerfungen, ohne große Geräusche gegangen ist, weil die Menschen auch offen sind in Frankfurt. Das ist schön so, weil wir natürlich wissen und es ja jeden Tag erleben, dass die Stadt aus Menschen aus allen Herren Länder besteht und immer schon bestanden hat und deswegen wir auch keine Angst haben vor Menschen, die neu dazugekommen sind. Aber es ist eine große Herausforderung und da werden wir weiter daran arbeiten müssen. Wir wissen auch nicht, ob wir das noch lange können, dass wir auf größere Unterkünfte verzichten. Wenn der Strom so weitergeht, dann wird das nicht möglich sein. Da wird auf Bundesebene daran gearbeitet, das zu begrenzen. Haben wir gerade ein zweites Asylpaket auf den Weg gebracht, um da Grenzen einzuziehen. Aber wir in Frankfurt tun das, was wir tun müssen, nämlich Menschen aufzunehmen und sie natürlich dann auch schnell zu integrieren. Das heißt, ihnen Sprache beizubringen, ganz wichtiges Element, und auch zu vermitteln, welche Regeln hier herrschen, dass hier beispielsweise Gleichberechtigung von Mann und Frau herrscht und wir uns eben hier nicht so benehmen wollen, wie das vielleicht in Ägypten oder sonst wo eingerissen ist.
Ja, dann machen wir jetzt auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben, heute hier zu sein bei uns, Herr zu Löwenstein. Gehen aber gleich in der Diskussion weiter nahtlos und meine Frage richtet sich jetzt nochmal an die Vertreterin der Partei von den Grünen, Bündnis 90, Frau auf der Heide, Entschuldigung. Verzeihung, liebe Gäste und liebe Zuhörer, aber mit dem Aufs und Zus und Fons. Ja, aber das nur nebenbei, das soll uns jetzt nicht aufhalten. Ja, Flüchtlinge in Frankfurt ist jetzt auch das Thema und die Kanzlerin hat ja ausgerufen, wir schaffen das, das ist klar. Aber es zeigt sich ja trotz der Aussagen von Herrn zu Löwenstein, dass da immer noch viele Probleme und Potenzial vorhanden sind. Also wenn ich jetzt gerade an die Notunterkunft im alten Neckermann-Gebäude an der Hanauer Landstraße denke, ist ein Riesenareal, sind viele Menschen untergebracht. Was haben Sie für Projekte und Maßnahmen so für die Zukunft? Zukunft auch angedacht, um nicht immer nur reagieren zu müssen, sondern vielleicht auch von der Reaktion in die Aktion zu kommen, um die Integration und die das sich hier eingewöhnen der Menschen, die nach Frankfurt kommen, in Zukunft anders und auch leichter zu gestalten. Ich weiß nicht, ob die Maßgabe der Bundespolitik tatsächlich, also mit den Änderungen des Asylrechts, ob das für die Zukunft auch trägt.
Na, das wird sich zeigen. Aber wir sind der Meinung, wir schaffen das, wenn es jemand schafft, dann Frankfurt. Wir haben die besten Voraussetzungen. Wir haben viele Jobs hier, weil das ist das Entscheidende, auch für die Integration, dass die Menschen auch sozusagen ihre eigene Existenz sichern können. Wir haben eine absolut bunte Stadtgesellschaft. Wir haben sehr viele Communities hier, wo die Flüchtlinge, die Geflüchteten andocken können. Also insofern sind die Voraussetzungen hier sehr gut. Und wir sind eigentlich auch schon lange aus der Reaktion in die Aktionsphase umgestiegen. Wir haben ja die Koordinationsstelle Flüchtlinge und die ist, wird jetzt nochmal personell verstärkt. Also vielleicht haben Sie es gelesen, dass wir nochmal zusätzliches Personal dafür zur Verfügung stellen, im Haushalt die Mittel zur Verfügung stellen, damit das optimal läuft. Und ich kann das jetzt zum Beispiel aus einer Erfahrung einer Einrichtung am Länderweg sagen, die neu eingerichtet wurde in dem Stadtteil, in dem ich lebe, wie das gemanagt wurde, wie die Projektleiter zum Beispiel auf die Bürger zugehen, auf die das Umfeld mit der Polizei zusammenarbeiten und jetzt innerhalb von 3 Wochen zum Beispiel auch schon Erzieher engagieren, die sich um die 87 Kinder, die dann in so einer Einrichtung zum Beispiel sind, kümmern und die unterrichten. Also das läuft längst in geordneten Bahnen. Was wir natürlich nicht steuern können, ist die Anzahl derer, die an irgendeinem Tag bei uns aufschlagen oder uns zugewiesen werden. Diejenigen, die in Frankfurt bleiben, da sind ja noch andere Konzepte, die laufen. Wir haben ja in Frankfurt das AMCA seit über 25 Jahren. Wir haben ein Diversitäts- und Integrationskonzept, wo viele, viele Bausteine drin sind, die wir arbeiten. Das System Mehrsprachigkeit fördern, an Schulen, Kindergärten, die ganze Familie mit einbeziehen. Also wir haben sehr, sehr viele Punkte. Und was ich noch sagen möchte, weil man immer von den Flüchtlingen spricht. Also wir haben auch was dagegen, dass man das als so eine homogene Masse betrachtet, die aufschlägt, ja, sondern da ist jeder einzeln anzuschauen. 15% können ja sofort eine Arbeit bekommen, die haben, sprechen perfekt Englisch, sind hochgebildet, da ist es eine andere Gruppe als die, die Sie jetzt vielleicht angesprochen haben.
Also laut der Regierungsparteien CDU und Grüne läuft das alles ganz schön gut in Frankfurt. Jetzt möchte ich noch mal von der Opposition hören, vielleicht von der Linkspartei, vom Pearl Hahn, ob ihr das eigentlich auch, ob Sie das eigentlich auch so sehen, dass das alles ganz gut von zugange geht in Frankfurt oder wo Sie eigentlich noch Handlungsbedarf sehen, ob vielleicht auch so Projekte wie das Project Shelter, von dem wir jetzt hier auch häufiger hören, und auch in dieser Sendung wurde schon angesprochen, ob das eigentlich auch was sein kann, was Maßstäbe setzen kann in der Integration von Flüchtlingen.
Ja, also ich glaube, wir sehen die Situation nicht so optimistisch. Sämtliche Sachen sind gerade laufen, die nicht besonders vorteilshaft sind für die Integration von Geflüchteten, zum Beispiel das Asylpaket 2. Das Asylpaket 2 ist ein Integrationsverhinderungskonzept. Wir haben immer noch Probleme damit, dass Sprachkurse nicht angeboten werden, dass Integrationskurse nicht angeboten werden, dass Menschen innerhalb der Stadt nicht arbeiten dürfen, auch wenn die vielleicht schon eine Lehre gemacht haben oder einen Beruf davor hatten. Die dürfen nicht arbeiten und das sind Probleme, die die Integration verhindern. Und das müssen wir ganz klipp und klar anschauen. Jetzt die Sache mit Project Shelter finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt super viele leerstehende Gebäude in Frankfurt. Und die Tatsache ist, dass nicht alle geflüchtete Menschen unterkommen. Ich kenne so viele Leute, meistens sind es Studierende, die in deren WGs Geflüchtete aufnehmen. Das heißt, wir haben ein Problem. Und dieser Problem sollte nicht nur durch Ehrenamtler gelöst werden. Und wir sind so dankbar, dass es diese Leute gibt. Weil ohne Ehrenamtler hätten wir jetzt eine Katastrophe. Hilfe. Und es ist jetzt einfach mal in die Zeit, dass die Stadt Frankfurt und der Staat einfach erkennt, dass die sämtliche Punkte einsetzen müssen, um dieses Problem zu beheben. Shelter bedarf auf jeden Fall Räumlichkeiten. Es ist nicht akzeptabel, dass es so viele leerstehende Gebäude gibt, die anderweitig genutzt werden können. Und selbstorganisierte Wohngruppen ist ein super Konzept. Das ist ein emanzipatorischer Konzept und dafür stehen wir.
Ja, die Piratenpartei ist die jüngste Partei hier in der Runde. Gibt es da vielleicht noch einige spritzige neue Vorschläge, wie man das lösen kann?
Das ist das Netteste, was ich heute gehört habe. Ich habe nämlich heute Geburtstag und fühle mich eigentlich älter, aber gut. Danke. Haben wir hier zwei Aspekte angeschnitten. Das eine ist nochmal, und da komme ich nicht umhin, vielleicht doch noch etwas kurz auf der bundespolitischen Ebene zu sagen. Auch wir bei den Piraten sind der Meinung, dass es bei allen Schwierigkeiten, mit denen wir aufgrund des ungeplanten Zustroms von Menschen jetzt konfrontiert sein mögen, nicht darum gehen kann, ein ganz signifikantes Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf Asyl, jetzt durch einfach gesetzliche Regelungen so lange hin und her zu biegen, bis davon eben halt nur noch so viel übrig bleibt, wie gerade in die Tagesfasson passt. Hier geht's um Menschen und es geht nicht um Einheiten, die irgendwie gezählt, verpackt und irgendwo hingeschoben werden sollen. Was Frankfurt konkret betrifft, ich glaube auch, dass Frankfurt als multikulturelle Stadt, als Stadt mit Menschen aus vielen kulturellen und ethnischen Hintergründen sehr gute Voraussetzungen hat, um auch eine attraktive Heimstadt für Neuankömmlinge in diesem Land zu sein. Ich glaube, dass wir an sich von der Thematik Unterbringung bei Ankunft, das ist das eine, das ist ja auch das, wo Project Shelter sozusagen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, das geht nicht, da geht es dann sozusagen um die Perspektive danach, also wenn man eben halt hier tatsächlich, wenn der Status geklärt ist.
Genau, also die Tatsache ist, Project Shelter möchte ein soziales Projekt kreieren, nämlich für Personen, die auch hier bleiben und bleiben sollen.
Exakt, ja. Gut.
Also es ist keine Erstaufnahme oder so etwas.
Der Punkt ist dort an der Stelle, dass ich glaube, auch dort, wie gesagt, Ehrenamt, und ich verstehe das als ehrenamtliches Bemühen, ist eine wunderbare Sache. Wir in der Stadtpolitik müssen aber in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass so etwas quasi gar nicht erst nötig wird, sondern wir müssen diese Probleme, wie wir es ja schon angesprochen haben, für alle Menschen in Frankfurt lösen und einfach, wenn ich jetzt schon ein Problem habe mit 30.000 Menschen, dann sind 5.000, die pro Jahr dazukommen, eigentlich nochmal eine besondere Aufforderung, endlich zu neuen Konzepten zu kommen und nicht immer dasselbe erneut zu probieren und darauf hoffen, dass ein anderes Ergebnis bei rauskommt.
Ja, vielen Dank, Herr Wodan. Ich möchte jetzt, da die Zeit doch ziemlich voranschreitet, bitten, Herrn Heimpel von der SPD da auch noch mal was zu sagen. Die SPD ist ja auch eine Partei, die auf ihren Wahlplakaten mit dem Slogan, nicht mit dem Slogan wirbt, aber zumindest sich erklärt, Refugees welcome. Was bedeutet das für Sie als Partei? Ich versuche gerade ihn anzuschauen, er sitzt hinter der Box. Was bedeutet das für Sie als Partei für zukünftige Projekte? Ist Projekt Shelter zum Beispiel etwas, was Ihre Partei auch unterstützen könnte?
Ja, das bedeutet in erster Linie, dass wir Menschen helfen wollen und Begegnung schaffen wollen. Und Project Shelter hat sich ja vorgestellt im letzten Bau- und auch im letzten Sozialausschuss. Wir haben uns als Fraktion mit den Aktivistinnen von Shelter getroffen und haben auch da unsere Unterstützung bei der Raumsuche signalisiert. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten und viele Leute mit kreativen Ideen, die anderen helfen möchten, die Begegnung ermöglichen wollen. Und bei Shelter ist die spannende Sache, dass sie tatsächlich Leute in den Fokus rücken, die durch diese sozialen Netze, die wir irgendwo haben, durchfallen. Und das betrifft vor allem die migrantische Obdachlosigkeit in Frankfurt. Und ich gehe da von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer aus, aber es gibt momentan überhaupt keine, also nicht mal annähernd belastbare Zahlen. Das ist, muss man mit offenen Augen durch die Stadt gehen und dann fällt einem das schon auf, wenn man mal hinschaut, die Leute in den Fokus zu rücken, für die Projekte zu machen. Das ist absolut unterstützenswert und da darf es dann auch irgendwie nicht an einem fehlenden Raum oder sowas scheitern. Ansonsten, klar, Stadt Frankfurt geht mit dieser Herausforderung, finde ich, sehr seriös um. Wie gesagt, es gibt da keine Patentrezepte, die man in der Schublade hat und einfach rausholt und von heute auf morgen umsetzen kann. Wie gesagt, ich kann da an dem Punkt nur sagen, wir unterstützen den Kurs im Grundsatz absolut. Das ist auch kein Thema, wo man jetzt irgendwie konfrontativ Wahlkampf gegeneinander macht. Der allgemeine Rechtsruck in Deutschland ist offensichtlich. Ich bin froh, dass der zumindest bisher noch nicht in der Form in Frankfurt angekommen ist. Gleichwohl, dass 6, 7 Parteien rechts der CDU diesmal bei dieser Kommunalwahl antreten. Und wie gesagt, Frankfurt geht da gut mit um und sollte man unterstützen, jedes Engagement für Menschen.
Vielen Dank, Christian Heimpel von der SPD. Manfred Zierern von Ökolinks wollte reagieren.
Ja, vorweg. Aus den kapitalistischen Zentren, die Kriege, die aus diesen Zentren geführt worden sind, haben diese Flüchtlinge produziert. Das heißt, unsere Verantwortlichen hier, die haben Syrien destabilisiert, sie haben Irak destabilisiert, sie haben Libyen destabilisiert und so weiter. Das muss man vorweg sagen. Da ist die Ursache dieses Stroms von Flüchtlingen. Punkt 2. Wenn hier darüber geredet wird, Frankfurt sei alles so wunderbar, dann kommt mir, um es mal so frei zu sagen, die Kotze hoch. In Frankfurt ist es das Gegenteil von wunderbar. Wenn hier verkauft wird, Zelte, dass wir die verhindert haben, ist es toll. Und dann Massenunterkünfte als tolle Unterkünfte verkauft werden, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn eine Spitzenkandidatin der Linkspartei, Frau Pauli, sagt, alles ist hier wunderbar, und aus der Linkspartei, einer Partei, die eigentlich sonst für die Flüchtlinge eintritt, gesagt wird, wir brauchen Obergrenzen, ganz richtig, das Asylpaket 2 ist schrecklich. Nur dann darf man auch nicht Obergrenzen fordern. Das verbietet das Asylrecht. Das verbietet das Grundrecht. Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber zurück zu Neckermann. Ich könnte in Neckermann, glaube ich, keine 4 Tage überleben. Ein Massensaal mit Metallbetten, ohne Intimsphäre der Leute, ist einfach Folter für die Leute. Das ist kein humanes Unterbringen von Menschen. Punkt 1. Punkt 2. Was dann überhaupt nicht sein kann. Hier kommen Menschen in dieses Land, die brauchen Kontakte. Und es gibt ehrenamtliches Engagement von Bürgern. Die werden aber da nicht reingelassen. Diese Flüchtlinge werden abgeschottet. Es gibt keine Transparenz. Sicherheit muss sein. Aber wenn Leute da rein wollen und mit diesen Flüchtlingen arbeiten wollen, seien es Verbände, Initiative, seien es Bürger, dann muss man ihnen das ermöglichen. Okay, soweit in dieser kurzen Zeit. Danke.
Jo, vielen Dank, liebe Studiogäste. Es gibt noch kurzen Kommentar, sehe ich das richtig? Ja, wir können noch einen kurzen Kommentar anhören, bitte.
Okay, also ich möchte nicht stehen lassen, dass die Zustände im Neckermann-Areal als Folter angesehen werden können. Also da tut man allen Folteropfern total Unrecht. Das ist nicht optimal dort. Das ist das, was wir im Übergangslager bieten können. Aber es gibt eine medizinische Versorgung von Anfang an. Es hat mitunter Versorgungsdefizite gegeben. Aber Folter ist wirklich völlige falsche Metapher dafür.
Ich habe von mir gesprochen, dass ich das als Folter empfinden
Nein,
würde.
Du hast gesagt, das ist Folter.
Die Stunde ist rum. Das ist das Klingeln. Wir verabschieden uns hier vom ABS-Magazin. Michael, du wolltest noch 2 Worte sagen.
Liebe Studiogäste, vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass wir uns da unterhalten können. Wir möchten Sie vom ABS-Magazin auf jeden Fall einladen, dass wir in weiteren Sendungen uns über diese Themen detaillierter unterhalten. Dann auch gerne direkt in einer direkten Unterhaltung, wo mehr Zeit ist, das auszudiskutieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, hier ist das ABS-Magazin. Arbeit, Bildung und Soziales. Euer gesellschaftspolitisches Magazin auf Radio X. Wir sind jeden Mittwoch zu hören, 16 bis 17 Uhr. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wieder nächste Woche, und zwar gibt es da eine Sendung zum Thema Zapatisten in Frankfurt, sondern die Zapatisten und welche Auswirkungen haben sie auf die internationale Gesellschaft. Also, schön, dass ihr da wart. Bis dann.